Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nachl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 28. März 2024, gleich dem 9. Farvardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Geschichten und Verse«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe »Ramadan, der Monat des Segens«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir besprechen heute ein weiteres symbolistisches Werk von Sohrabardi über die Mystik. Das Werk trägt den Titel Safir-e-Simurgh, der Pfiff des Simurgh. Sohrabardi hat im 12. Jahrhundert nach Christus gelebt. Er stammt aus dem Ort Sohrabard in Iran und wurde als Philosoph und Begründer eines wichtigen Zweiges der islamischen Philosophie bekannt, nämlich der Illuminationsphilosophie, Hikmatul Ishraq. Sohrabardi liegt in Syrien, in Aleppo begraben, wo er schon mit 38 Jahren einen Komplott zum Opfer fiel. Seine symbolistischen Werke geben am besten Auskunft über seine Standpunkte als Mystiker und Philosoph. Wir haben bereits drei von diesen gleichnishaften Werken besprochen, nämlich »Der Klang des Flügelschlags Gabriels«, die Sprache der Ameisen und über die Wirklichkeit der Liebe. Nun wenden wir uns seinem renommiertesten Werk über den Pfad des Mystikers, die Stufen der Erkenntnis und das Geheimnis der spirituellen Entwerdung zu. Dieses ist das Werk »Der Pfiff des Simurgh«. Das Buch ist methodisch aufgebaut und sorgfältig strukturiert. Wie bei einer modernen wissenschaftlichen Arbeit stellt Suryavardi eine Einleitung an den Anfang, die das Thema und die Grundidee und das Ziel des Werkes erläutert. Wie es damals üblich war, wird das Werk mit einer Preisung Gottes und Ehrung des Propheten eröffnet, welche jedoch im Gegensatz dazu bei diesem Werk von Suryavardi kurz gefasst ist. In der Einleitung nimmt er auf den Titel Saphir-e-Simurgh Bezug und macht den Leser damit vertraut, wer dieser edle Vogel Simurgh ist und welchen Rang er einnimmt. Suryavardi wechselt daraufhin von der zuvor benutzten Ich-Form zur dritten Person Einzahl über, um aus dem Sichtwinkel eines erleuchteten Menschen die Geschichte des Simurgh zu schildern. Dabei geht er ebenso auf eine andere Ausdrucksweise über, ein Vorgehen, welches in fast seiner gesamten Prosa auf Neupersisch auftritt. So kommt es, dass er sein Werk, der Pfiff des Simurgh, in einer einfachen Sprache beginnt und dann bei der Beschreibung des Simurgh und seiner Befindlichkeit zu einer verschlüsselten Sprache überwechselt, weil das Thema in den Bereich mystischer Fragen fällt. In der Absicht, seine Ansichten besser verständlich zu machen, stellt Suryavardi den Vogel Simurgh auf eine ganz andere Weise vor als andere, wie zum Beispiel Ibn Sina, Avicenna und Ghazali und der Sufi-Meister Ainul Qusatis vor ihm getan haben. Der Simurgh gilt in der persischen Mythologie als der König der Vögel. Suryavardi ist der Meinung, dass auch ein Wiedehopf den Rang des Königsvogels Simurgh erreichen kann, wenn er den von ihm beschriebenen mystischen Pfad geht. Nach der iranischen Mythologie soll sich Simurghs Nest hinter dem Kuh-e-Raf, dem Rafberg, befinden. Der Rafberg gilt als Zielort von Wahrheit und Selbsterkenntnis. Suryavardi schreibt, dass wenn ein Wiedehopf im Frühling sein Nest verlässt, sich mit dem Schnabel die Federn auszupft und auf den Weg zum Berg Raf begibt, ein Simurgh werden kann. Dann nämlich, wenn der Schatten dieses Berges für 1000 Jahre, was für die Freunde der Wahrheiten nicht mehr als ein einziger Morgen ist, fällt. Das bedeutet, auf den Menschen übertragen, dass er zum idealen Menschen werden kann, wenn er sich auf dem mystischen Weg anstrengt. Es fällt auf, dass gemäß Sheikh al-Ishraq, wie Suryavardi genannt wird, der Mensch vor Antreten des Pfades zur Erreichung des Ranges des Simurghs keine Vorbedingungen erfüllt haben muss. Wenn er sagt, dass auch ein Wiedehopf, ein gewöhnlicher Mensch, das Ideal erreichen kann, meint er damit, dass jeder nur die Bedingungen erfüllen muss, die mit dem von ihm beschriebenen mystischen Weg verbunden sind, um dieses Ziel zu erreichen und vorher nicht irgendwelche Voraussetzungen mitbringen muss. Auch wenn diese Bedingungen nicht einfach sind, so lassen sie sich aus der Sicht von Suryavardi erfüllen. Einige Kenner der Werke von Suryavardi sind davon überzeugt, dass er in Saphir-e-Simurgh den Pfad des Wanderers zur Wahrheit, zu Gott, bis zu der Stufe der Marefat-Erkenntnis dargelegt hat. Die Geschichte des Simurgh ist der Beginn der Reise, die in das Innere führt. Es sind die erleuchtenden Erzähler, die von dieser Reise berichten, jene, deren Illuminationsdenken wie das des Suhrawardi auf den größten Licht und Helligkeit basiert. Suhrawardi ist fest davon überzeugt, dass es ihre Aufgabe und ihr Ziel ist, anderen den Weg der Erleuchtung zu zeigen. Der Reisende ist der Wiedehopf, der sein Nest verlassen und sich die Federn ausgezupft hat. Der Wiedehopf steht für den Wanderer, der als erstes sich von jeglicher Last und Verbundenheit zum Weltlichen befreit hat, um leichtfüßig zu werden. Die erste Bedingung zu Beginn der Reise ist also das Verlassen des Nestes und die Befreiung von dem Gefieder und den Interessen an irdischen Dingen. Die Reise beginnt im Frühling. Der Frühling ist die Jahreszeit der Wandlung und der Entfaltung. Mit den Worten Suhrawardis ist es die Zeit, in der die erleuchtenden Wanderer sich aus dem dunklen Winter des Egos befreit haben und zum hellen Frühling der Erkenntnis der Wahrheit, zum Wissen über Gott gelangen. Die Reise soll zum Kuharov führen, zu dem mystischen Raufberg. Ein Berg, der auf keiner geografischen Karte zu finden ist. Die Reise dauert 1000 Jahre, aber im Kalender der Freunde der Wahrheit sind diese 1000 Jahre nicht länger als ein einziger Morgen. Es geht darum, dass sie in dieser Zeit unterwegs ein Simurgh werden. Am Ende der Reise hat sich der Wiedehopf schließlich mit den edlen Eigenschaften eines Simurghs geschmückt. Der Wiedehopf versinnbildlicht also den Geist und die Seele des mystischen Wanderers. Suhrawardi spricht von 20 edlen Eigenschaften, die einen Simurgh auszeichnen. Die Eigenschaften, die Suhrawardi für den Wiedehopf, der zum Königsvogel Simurgh wurde, nennt, sind ohne Zweifel die Eigenschaften, die einen vollkommenen Menschen auszeichnen, der den Rang eines Anführers erreicht und dessen Pfiff die Schlummernden aufweckt. Suhrawardi, der Meister der Erleuchtung, hat in der Einleitung die Theorie vom Ideal eines Menschen und die Bedingungen und Stufen, die zu diesem Rang führen, in verschlüsselter Form angedeutet. Im Hauptteil des Werkes Saphire Simurgh hat er daraufhin völlig wissenschaftlich in einer einfachen Sprache die praktischen Phasen der Wanderung zur Vervollkommnung dargelegt und auf diese Weise Theorie und Praxis miteinander verbunden. Dies stellt überhaupt eine der wichtigen Lehrmethoden Suhrawardis dar. Viele Forscher bestätigen, dass er sich nicht nur mit dem Aufruf zum spirituellen Aufstieg begnügt hat. Sie sagen, dass sein Werk Saphire Simurgh, der Pfiff des Simurgh, in Wahrheit ein detailliertes Konzept für die Praxis ist, der den Anhängern des mystischen Pfades hilft, sich in die Nähe von Hazrat Haq, von Gott, zu begeben. Liebe Hörerfreunde, damit ist der heutige Beitrag über Suhrawardi zu Ende. Doch auch der nächste Teil ist einem Werk dieses bedeutenden iranischen Philosophen und Mystiker gewidmet, nämlich dem Werk Der rote Intellekt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Changiz Habibian mit dem Titel Yek Kufe Dard, das heißt Schmerz so groß wie der Kufe Stadt.
امشب آهنگ جنون دارد دلم، رنگ آتش بوی خون دارد دلم، تازه شد زخم دل خاموش من، باز غم جا کرده در آغوش من. ای قمر در سینه شبها نهان، کوچون بار قمر بر دوش کرد، سینه اش شد چاک و آتش جوش کرد. نازنین جسم تو چون در خاک شد، عدل هم از لوح هستی پاک شد. نازنین جسم تو چون در خاک شد، عدل هم از لوح هستی پاک شد. Thank you.
غمت نالید سهرای قدیم. آه ای دمهای هر عصر و زمان، ای غمت در سینه شب ها نهان. کوه چون بار غمت بر دوش کرد، سینه‌اش شد چاک و آتش جوش کرد. نازنین جسم تو چون در خاک شد، عبد هم از لوح هستی پاک شد. نازنین جسم تو چون در خاک شد، عبد هم از لوح هستی
پاک شد. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Verse. Viel Spaß!
Idris ist einer der Nachkommen Adams alaihi salam und ein bedeutender Prophet gewesen. Gott hat ihn im Koran gelobt. Seine Geschichte und die seines Volkes ist hörenswert. Idris hatte die Menschen um sich versammelt und bat sie, ihm zuzuhören. Er wollte ihnen die Botschaft Gottes mitteilen. Ihr Menschen, die beste Form, Gott für seine Segensgaben zu danken, sind gute Werke gegenüber seinen Dienern. Schwört keine falschen Schwüre und schwört nicht bei den Lügnern. Seid aufrichtig Gott gegenüber. Hütet euch vor niederträchtigen Arbeiten und Geschäften. Idris hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als die Menschenschar sich wieder aufzulösen begann. Keiner achtete auf das, was er sagte. Jeder ging in eine andere Richtung. Idris hatte den Auftrag, den Menschen Wegweiser und Lenker zu sein. Aber kein einziger hatte ihm zugehört. Es herrschte nämlich ein tyrannischer König. Der hatte alle eingeschüchtert und ihr Hab und Gut und ihr Leben in der Hand. Er machte, was er wollte. An jenem Tag hatte der König wieder einmal seinen Regierungspalast verlassen, um sich zu vergnügen. Unterwegs sah er eine schöne grüne Wiese. Er gab seinen Begleitern Anweisungen, diese zu beschlagnahmen. Sie sollte ab nun dem König gehören. Der Besitzer trat vor und sagte: »O König, ich verdiene mir mit dieser Wiese den Unterhalt für meine Familie.« Der König sagte: »Gut, dann verkauf sie mir.« Der Mann: »Wenn ich sie verkaufe, werde ich ein Leben lang arm bleiben.« Der König geriet in Zorn. In den Palast zurückgekehrt, sagte er zur Königin: »Diese Wiese muss ich haben, aber dieser Mann will sie mir nicht geben. Das regt mich auf.« Die Königin sagte: »Ach, das ist doch kein Problem. Du brauchst nur einige von unseren Leuten zum Richter zu schicken. Die können einfach ein falsches Zeugnis ablegen, dass dieser Kerl sich von der Religion abgewandt hat und zu den Abtrünnigen zählt. Dann hast du deine Ruhe.« Der König war hocherfreut über diesen Vorschlag und sein ausgelassenes Lachen schallte über den Palast. Sein Kummer war verflogen. Alles verlief nach Plan. Die Helfershelfer des Königs zeugten fälschlich wider dem armen Besitzer der Wiese. Er wurde verhaftet und hingerichtet. Gottes Zorn wallte auf. Er schickte Idris eine Offenbarung und forderte ihn auf: »Geh zu diesem Tyrannen und sage ihm: Du hast einen Menschen durch ein falsches Zeugnis in den Tod getrieben. Du hast dich nicht mit seinem Tod begnügt, sondern seine Familie aus ihrem Haus gejagt. Gib Acht, Gott wird hart an dir Vergeltung üben. Idris überbrachte dem König die Botschaft, aber dieser behauptete, ach, es gibt doch keinen Gott, und sagte zornig, verschwinde, bevor ich dich töten lasse. Seine listige Gemahlin tröstete ihn wieder und sagte, hab keine Angst, schick deine Leute, damit sie Idris festnehmen und ihn auch umbringen. Gott ließ Idris wissen, was der König vorhatte. Er verließ auf Gottes Befehl die Stadt und verbarg sich in einer Höhle. Gott schickte ihm einen Engel, der ihn mit dem nötigen Essen versorgte. Idris war sehr bekümmert über die Achtlosigkeit seines Volkes und so begann er zu beten. O Gott, schicke nichts mehr von deiner Barmherzigkeit auf diese Stadt, solange ich dich darum bitte. Gott erhörte das Gebet seines Propheten.
In der Stadt gingen Gerüchte herum, als jemand aufgeregt den Basar betrat. Wisst ihr, was passiert ist? Der König mit all seiner Macht und Pracht ist schwer erkrankt und liegt im Sterben, und die Königin ist von den Hunden zerfleischt worden. Aus der Menschenmenge erhob sich eine Stimme und rief, der Herr der Welten hat also seine Verheißung erfüllt. Dies ist die Vergeltung am tyrannischen König für den Tod jenes unschuldigen Mannes. Aber ein anderer rief, aber ich glaube, nicht nur er wird bestraft. In unserer Stadt gibt es doch so viele Hungersnot und Armut. Es verging einige Zeit. Die Menschen waren in großer Not. Sie wandten sich an ihr greises Oberhaupt und sagten, nun ist Idris schon 20 Jahre verschollen und es hat so lange nicht geregnet. Die Menschen leben in großer Not. Alle Äcker und Obstgärten sind verdorrt. Es muss ein Ausweg gefunden werden. Der Greise sagte, ihr solltet endlich zu euch kommen. Dieses Leid ist uns durch den Fluch Idris widerfahren. Wir sind nicht seinem Aufruf gefolgt und er hat Gott gebeten, uns keinen Regen mehr zu schicken. Die Menschen sagten, aber Idris ist doch verschwunden. Der Greis wieder, aber der Gott des Idris ist gütiger als Idris selber. Und seine Barmherzigkeit ist größer. Wendet euch an Gott und bittet um Verzeihung für eure Sünden. Die Menschen versammelten sich. Demütig beteten sie gemeinsam zu Gott. Gott nahm ihre Reue entgegen. Er schickte Idris zu ihnen, und die Menschen umringten ihn und baten ihn um Verzeihung. Idris betete zu Gott, er möge Regen schicken, und bald darauf zogen dunkle Wolken auf, und reichlich Regen tränkte das Land. Es vergingen viele Jahre. Idris führt sein Volk auf dem göttlichen Weg und Gott verlieh ihm einen hohen Rang. Wir lesen in der Sure 19, der Sure Maryam über diesen Propheten in den Versen 56 und 57 und gedenke in der Schrift des Idris. Er war ein Wahrhaftiger und ein Prophet und wir haben ihn an einen hohen Ort erhoben.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bijane Bijani mit dem Titel Gole Bore Oshenoi, auf Deutsch Blume der Garten der Bekanntschaft.
پرنده‌ای باش و به باغ باد بگذر، مه من شکوفه‌ای باش و به دشت آب بنشین، گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی، که نه سر می شناسد نه چمن سراغ دارد، گل باغ آشنایی نه کبوتری که پیغام تو آورد به با، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه به نفشهی نجوی، نه نسیم گفتگوی.
باغ باد بگذر. مه من شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین، گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی، کن اثر می شناسد نه چمن سراغ دارد، گل باغ آشنایی نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه به نفشهی نجویی نه نسیم گفتگویی.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens.
Der Monat Ramadan nimmt einen besonderen Platz im islamischen Mondkalender. Er ist der Monat, den Gott über die anderen Monate stellte. In diesem Monat verblasst die Ich-Bezogenheit des Menschen. Er fastet und betet, um Gottes Zufriedenheit zu erreichen. Mit den Worten Ayatollah Khameneis, des Oberhauptes der Islamischen Revolution, ist der Monat Ramadan ein Monat, in dem die schlechten Taten wieder gut gemacht werden können. Er weist auf das bekannte Gebet Abu Hamse, das von Imam Sajjad alaihi salam überliefert wurde, hin und in dem der Mensch betet: O mein Gott, ich ziehe es vor, auf dich zu hoffen und auf niemanden anderen. Ich habe die Zufluchtsuche bei dir anstelle der Zufluchtsuche bei anderen gesetzt und ich weiß, wenn jemand zu dir kommt, ist der Weg nah. Der Monat Ramadan ist eine Übung zum Gutsein. Die Tore zur göttlichen Barmherzigkeit stehen in diesem Monat für alle offen. Wer auf das Licht zugeht, dessen Herz wird Gott erleuchten und mit würdigen menschlichen Eigenschaften schmücken. Es ist wichtig, sich im Monat Ramadan richtig zu ernähren. Ein zu üppiges und fettiges Essen ist wie zu anderen Zeiten schädlich, ebenso wie zu viel Süßigkeiten. Der Monat Ramadan ist eine Übung dafür, seine Nahrung einzuschränken. Durch einen ausgeglichenen Speisezettel lässt sich die vorübergehende Nahrungseinstellung völlig ausgleichen. Ärzte sind der Meinung, dass es nicht notwendig ist, beim abendlichen Fastenbrechen und bei der Sahar-Speise vor Anbruch des Morgens große Mengen von Nahrung zu sich zu nehmen. Wichtig ist die geeignete Ernährung. Der Körper besitzt Mechanismen, die beim Fasten aktiv werden. Durch sie werden überflüssige Körperfette abgebaut. Wer beim Fasten auf Komplikationen stößt, hat sich nicht richtig ernährt oder nicht ausreichend genug geschlafen. Dr. Ali Shams Nurai ist Ernährungsspezialist. Er empfiehlt für die Sahar-Speise vor Morgenanbruch ausreichende Flüssigkeitszunahme und kräftige Nahrung, sodass der Energiebedarf für die tägliche Tätigkeit gewährleistet ist. Er empfiehlt, dass die Sahar-Speise genügend Protein und Kohlenhydrate und geeignete Fette enthält und das Sahar-Essen wie eine Mittagsmahlzeit zusammengestellt wird. Stark gewürztes, sehr fettiges und angebranntes sollte ebenso wie Fastfood und ähnliches vermieden werden, um Durst, Sod und Magenbrennen zu verhindern. Er empfiehlt auch die Einnahme von saftigen Obst und Obstsaft. Zum Fastenbrechen, dem Iftar, benötigt der Körper Energie in Form von Glucose, insbesondere für die Hirn- und Nervenzellen. Geeignet sind besonders Datteln und Obstsäfte. Außerdem werden Suppe und Küchenkräuter empfohlen. Der Prophet des Islams sagt, der Magen ist das Haus und Zentrum jeden Schmerzes und die Enthaltsamkeit vor übermäßigem Essen ist eine heilsame Arznei.
Würdige Menschen besitzen schöne Eigenschaften, durch die sie sich von den anderen abheben. Die Anbetung des einen Gottes, die Treue zu einem Versprechen und Bündnis und die Freundlichkeit gegenüber anderen sind zum Beispiel wertvolle Attribute. Im Heiligen Koran wird die Freundlichkeit gegenüber anderen als Eigenschaft eines würdigen Menschen vorgestellt. Freundlichkeit kommt besonders im Gesicht und Blick des Menschen zum Ausdruck, aber auch beim Sprechen und in seiner Art und seinem Verhalten. Freundlichkeit ist eine Art Kunst im Umgang mit den Menschen. Sie setzt ein liebevolles und verständnisvolles Herz voraus, Menschenliebe und Mitgefühl. Die Freundlichkeit ist so wichtig, dass der Prophet des Islam sagt, jemand, der einen freundlichen und guten Charakter hat, wird genauso belohnt wie ein Fastender, der das Gebet pflegt. Manchmal kann man einen anderen Menschen schon mit einem freundlichen Blick, mit einem netten Wort oder einem Geschenk eine Freude machen. Der Prophet des Islam sagt, eine der Taten, die Gott, der Allerheiligsten und Allerhöchste, besonders gerne sieht, ist es, einen Gläubigen fröhlich zu stimmen. Wenn Wenn jemand einen Gläubigen fröhlich stimmt und erfreut, hat er also auch Gott zufriedengestellt. Imam Sadr alaihi salam sagt, einen Gläubigen froh zu stimmen bedeutet, ihn zu sättigen, wenn er hungrig ist, oder ihn aus der Not herauszuhelfen oder seine Schulden für ihn zu bezahlen. Der Monat Ramadan ist eine Gelegenheit, die Freundlichkeit zu üben und diese hohe Kunst zu erlernen. Zu den Geheimnissen des Erfolges des Propheten Gottes beim seinem Aufruf zum Islam gehören sein guter und freundlicher Charakter und sein würdiges Verhalten zu den Menschen. Mit seiner Freundlichkeit hatte er eine magnetische Wirkung auf die anderen und konnte Feinde zu Freunde machen und Hass in Freundschaft verwandeln. Gott hat seinen Propheten wegen seines schönen Charakters gelobt. In dem Vers 4 der Sure Qalam, Sure 68, steht: Und du vertrittst ein hohes Ethos, du bist von gewaltiger Art. Ein freundlicher Charakter schlägt sich in einer freundlichen und netten Ausdrucksweise nieder. Eine solche festigt die Beziehungen zwischen den Menschen. Menschen mit offenen, unversehrten Herzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie bescheiden und vernünftig sprechen und schöne Worte und Redensarten benutzen. Die großen Gottesfreunde besaßen dieses Attribut. Imam Ali sagt über die Wirkung des guten Verhaltens bei der Festigung der Freundschaft unter den Menschen: Wer gutes Benehmen besitzt, der wird viele Freunde haben und die anderen werden ihn mögen. Eines Tages begegnete Jesus a.s. einen Unwissenden. Der behandelte ihn unhöflich und belästigte ihn mit frechen Fragen. Jesus antwortete ihm freundlich und milde, aber sein Gegenüber begann ihn zu beleidigen und zu schimpfen. Jesus versuchte ihn freundlich und nachsichtig zu beruhigen. Da kam jemand an den beiden vorbei. Als er sah, was sich ereignete, sagte er zu Jesus: O Ruhullah, warum duldest du die Beleidigungen dieses Mannes? Er benimmt sich so schlecht und du bist so freundlich. Da sagte Jesus zu ihm: Mein Freund, ich zürne nicht über ihn, aber er lernt mich, was gute Sitten und ein gutes Benehmen sind. Durch sein Verhalten werde ich nicht unwissend werden, aber er wird sich durch mein Verhalten ändern.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.